Vielen Dank, ihr Lieben. Danke, dass ihr uns mitnehmt, immer wieder in die Anbetung unseres wunderbaren Gottes. Was gibt es Schöneres? Es tut so gut, gemeinsam Gott anzubeten, oder? Und eines Tages werden wir das Tag und Nacht machen. Und wir dürfen hier schon Vorgeschmack kriegen. Ich möchte mit uns heute mal ganz an den Anfang gehen. Manchmal sagt man ja, fang doch nicht bei Adam und Eva an, ich fange heute sogar noch früher an. Und zwar bei den ersten Worten der Bibel. Ich möchte uns einmal die ersten drei Verse vorlesen. Wenn es heißt in 1. Mose 1, Verse 1 bis 3. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott: Es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Es ward Licht. Was für eine Kraft im Wort Gottes, oder? Stellt euch mal kurz dieses Szenario vor. Ja, nicht ganz leicht vorzustellen. Ganz an den absoluten Anfang. Also, wieso muss da denn hindenken? Öde, wüst und leer. Finster. Absolute Finsterheit. Es war nichts da, gar nichts. Da sprach Gott. Das finde ich alleine schon echt herrlich. Da sprach Gott. Und es geschieht. Normal. Da, wo Gott spricht, da geschieht. Und wie auch immer wir uns die komplette Entstehung der Welt vorstellen, so ganz konkret, es gibt auf jeden Fall einen Schöpfer. Und der war vor allen Anfang. Ursprung des Lebens. Er war am absoluten Anfang. Und dann sprach er sein Schöpferwort. Er sprach sein Schöpferwort und es geschah. Was für eine Power im Wort Gottes, oder? Da kann man mal gelinde von mächtigen Auswirkungen sprechen. Gott spricht hinein in so ein absolutes Nichts und es geschieht. Und diese Wirkungskraft vom Wort Gottes, das lesen wir übrigens in der kompletten Bibel. Wir fangen ja hier gerade an bei den ersten drei Versen. Wenn wir das Alte Testament durchgehen und durch das Neue Testament, überall da, wo Gott spricht, wo Jesus spricht, da geschieht. Blenden wir uns mal ganz kurz ein, eine Begebenheit im Neuen Testament, die müssen wir mal so blitzartig vor Augen haben, weil das einfach so powerful ist. Da kommt ein Hauptmann zu Jesus und hat einen Diener, der im Sterben liegt, der große, große Schmerzen hat. Und was sagt der Hauptmann zu Jesus? Er sagt in Matthäus 8, Vers 8, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Und mein Diener wird gesund. Der war sich dessen bewusst. Das war noch nicht mal einer vom Volk Gottes. Aber er wusste, sprich nur ein Wort. Und in diesem deinem Wort ist absolute geballte Power, Kraft, Heilungskraft, alles enthalten. Schöpferkraft. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ein paar Verse später, dann sagte Jesus zu dem römischen Offizier, geh wieder nach Hause. Was du geglaubt hast, ist eingetroffen. Bam. Und der junge Diener wurde noch in derselben Stunde wieder gesund. Wow. Nun können wir entweder staunend und anbetend vor diesem großartigen Gott stehen und sagen, Schöpfungskraft, Heilungskraft, du sprichst dein Wort und es geschieht. Ich beuge meine Knie und anbete und das ist auch gut. Das haben wir auch eben getan und das wollen wir auch immer wieder tun. Aber dabei gilt es nicht, stehen zu bleiben. Beim Staunen über diese Wirkungskraft vom Wort Gottes. Denn wir dürfen uns gleichsam nämlich darüber bewusst sein, dass wir alle im Ebenbild Gottes erschaffen sind. Wir sind zu seinem Ebenbild erschaffen. Und wenn das so ist, dann dürfte uns allen klar sein, dass unsere Worte auch Power haben. Deine und meine Worte haben große Kraft. Wenn du darüber noch nie nachgedacht haben solltest, darfst du jetzt damit anfangen. Es ist nämlich demnach impliziert, dass unsere Worte, die sollten wir sehr verantwortungsvoll, sehr bewusst wählen. Manche fahren ja einfach mit den Worten heraus und merken dann im Nachgang, was da für ein Scherbenhaufen liegt, weil die Worte ja doch ziemliche Kraft hatten. Und jeder von uns kann das wohl bestätigen hier in diesem Raum, wie wohltuend es ist, ermutigend, lebenbringend, heilend, wenn Worte des Lebens in uns hineingesprochen werden, oder? Überleg doch mal kurz. Also, da kannst du ja an Anfang deiner Biografie gehen und einfach so stationenartig mal gucken, so Streiflichter gleich. Wo gab es Momente, wo du gewachsen bist, wo du aufgeblüht bist, wo du mutig warst, einen Schritt zu gehen, nicht weil du es dir zugetraut hast, sondern weil ein Wort des Lebens in dich hineingesprochen worden ist. Und das dich so beflügelt hat, dass klar war für dich, ja, dann gehe ich. Und es hat dich wachsen lassen. Leider Gottes gibt es auch viele Situationen, die sind uns vielleicht manchmal schneller vor Augen, leider. Wo Worte über uns ausgesprochen worden sind, die verletzend waren, kleinmachend, kränkend, tötend, die vielleicht in uns etwas haben sterben lassen. Wo wir gedacht haben, den Schritt gehen wir, das trauen wir uns zu. Und dann sagte jemand, du, das wirst du nie schaffen. Wieso ist das eigentlich so? Ich weiß, manch einer würde lieber einen harten Faustschlag entgegennehmen, als solche tödlichen Worte. Dann schüttelt man sich und hat vielleicht noch ein paar Tage was, dann geht's weiter. Aber diese Worte, die sitzen und die haben solche Wirkungskraft. Warum eigentlich? Warum lassen die uns nicht unberührt? Man könnte doch sagen, also was du da über mich aussprichst, das stimmt gar nicht. Das kann ich abwägen und bewerten und merke, das stimmt nicht. Das kann er mir abperlen. Wenn es denn so einfach wäre, selbst Worte, die nicht stimmen, Worte haben eine enorme Macht. Sie haben Kraft, Leben und Tod zu bringen. Das ist ganz schön heftig hier heute, ne? Leben und Tod, ich meine, man sagt ja so, das ist jetzt keine Frage über Leben und Tod, oder? Doch, an dieser Stelle schon. Mit unseren Worten. Und ich möchte euch nur ein paar Verse vor Augen führen. Die Bibel ist voll davon. Es gibt ja manche Themen, die in der Bibel wie so eine rote Linie immer wieder durchgezogen werden. Die Kraft der Worte ist ein Thema. Ich nehme uns mal in ein paar Verse mit hinein, wo es folgendermaßen heißt. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Oder Jeremia 9. Ihre falschen Zungen sind tödliche Pfeile. Und das ist ja auch manchmal so, oder? Wie in dieser Metapher, dass man denkt, das hat mich richtig getroffen, ey. Und das dauert manchmal, um den Pfeil wieder herauszuziehen. Und dass diese Wunde Heilung findet. Manchmal ist das doch einfach nur so leicht dahergesagt, aber das ist abgeschossen. Wie tödliche Pfeile, sagt die Bibel. Psalm 64, verberg mich vor den Anschlägen der Bösen, vor dem Toben der Übeltäter, die ihre Zungen schärfen wie ein Schwert, mit ihren giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen. Sie haben scharfe Zungen wie Schlangen, Otterngift ist unter ihren Lippen. Und wir merken schon, das ist ja richtig tödlich. Ja, das hat Auswirkungen. Und ihr merkt, wie wichtig dieses Thema ist. Wie und was wir reden, hat übrigens ganz viel mit unserer Gottesbeziehung zu tun. Es hat damit zu tun, wie diese Beziehung ist. Wir können diese Beziehung nämlich nicht von dieser Beziehung trennen. Gestern hatten wir mit unserem biblischen Unterricht, mit Get the Grip, hatten wir einen ganzen Tag. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie eng das zusammenhängt. Das Miteinander, Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit unserem Herrn. Das eine Medaille mit zwei Seiten. Ist nicht voneinander zu trennen. Ich kann nicht hier rausfahren mit tödlichen Pfeilen, aber sagen, ey, aber mit meiner Gottesbeziehung, wir sind so. Das geht nicht. Das hängt miteinander zusammen. Sehr viel damit zu tun, wie wir Gott und unseren Nächsten lieben. Es ist nicht voneinander zu trennen. Und weil das ein so bedeutsames Thema ist, so ein relevantes, so ein lebensrelevantes, spricht die Bibel natürlich ganz viel da hinein. Und ich möchte uns in einen Text heute Morgen mit hineinnehmen, einen etwas ausführlicheren Text. Ich lese uns gleich mal 12 Verse aus dem Jakobusbrief vor, Jakobus 3. Es soll uns einmal die Dimension der Zunge vor Augen führen, um ein neues Bewusstsein dafür zu erlangen. Was hat es eigentlich mit dieser Zunge auf sich, die doch ein so kleines Organ ist und solche Wirkungskraft hat? Ich lese uns mal vor aus Jakobus 3, wenn ihr wollt. Ich habe es jetzt nicht mit angeschlagen hier, weil es einfach ein bisschen zu viel Text ist. Jakobus 3, 1 bis 12. Ihr dürft gerne mitlesen in euren Übersetzungen. Ich lese Jakobus 3. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Soweit unser Text. Und ihr merkt schon, klein, aber oho. Hat mich daran erinnert, wie mit so unscheinbar wirkenden Hunden. Ich bin ja so ein ganz besonderer Hundefreund. Und es gibt ja so manche Hunde, die sieht man kaum. Die sind so klein. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf die Predigt erinnert, gefühlt an ein schmerzhaftes, wahrlich schmerzhaftes, wortwörtlich schmerzhaftes Erlebnis. Als ich als Teenager Zeitung ausgetragen habe. Und dann auf meinem Fahrrad wieder des Weges fuhr und so eine etwas größere Ratte, die aber bellte, sich in meine Wade biss und hängen blieb. Ja, danke. Das war schmerzhaft. Und ich habe gedacht, der kleine Köter, der tut auch niemandem was zu Leide. Und dann hing er da. Das war Leide. Das war großes Leide. Ich habe gedacht, klein aber oho. Wenn man die Zunge nach ihrer Größe beurteilen sollte, auf ihre Einflussnahme, dann würde man sagen, okay, komm, hey Zunge, ist wohl nicht so weit her mit dir, kann man getrost abhaken. Doch hier ist große Achtung geboten. Wir dürfen die Zunge, wir dürfen die Worte nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und Jakobus benutzt hier drei Bilder, um diese enorme Kraft einmal zu verdeutlichen. Drei Bilder. Das erste Bild, Pferde. Ich weiß, einige sind große Pferdeliebhaber hier. Pferde in ihrer unwahrscheinlichen Stärke, freiheitsstrebend, leidenschaftlich ihren Weg laufend. Stellt euch mal so einen Hengst vor. Ich habe so gedacht, so ein Wildpferd in der Blüte seines Lebens, der strotzt nur so vor Kraft. Ich habe mal versucht, ein Bild mitzubringen. Hier, der einfach losläuft und du denkst, ja, wie soll man den bitte einfangen? Der lässt sich nicht mehr einfangen. Und man sagt das ja auch manchmal, wenn Leute so unkontrolliert abgehen, dann sagt man, mit dem gehen die Pferde durch. Der ist nicht mehr zu bändigen. Puh, und dann ist er des Weges. Was für eine Kraft. Und wer bitte soll diese unbändigen Tiere zügeln und führen. Ein kleiner Zaum im Maul des Pferdes reicht dazu aus. Hä? So ein Zaum? So ein paar Bänder? Bei so einer Kraft? Und manche können vielleicht mit Pferden nicht so viel anfangen, aber das Äquivalent sind ja Pferdestärken in Motoren. Ne, wenn ihr euch mal so mal vor Augen führt. Wer soll denn die Pferdestärken bändigen? Ein kleines Brems- und Gaspedal. So. Oder nehmen wir die Schiffe. Was für Schiffe gibt es bitte? Ich war mit Markus vorgestern wieder beim Ältestenrat in Hamburg, Stiftung hier, Gemeinden, FEG. Diese Containerschiffe, wo ich immer denke, warum gehen die nicht unter? Also die werden beladen und beladen und beladen. Ich denke, was geht da noch auf? Und so ein Container ist ja schon mal nicht eben so. Den heben wir hier mit der ganzen Gemeinde vielleicht noch nicht mal hoch. Das sind richtig beladene Schiffe. Und wenn die mal unterwegs sind, das sagt man ja auch, also so ein Schiff, so ein Tanker, wenn der einmal fährt, das dauert ja Tage, bis der irgendwie, wie soll der denn gelenkt werden, wenn der einmal auf Spur gebracht ist? Wie wird er gelenkt? Durch so ein mini kleines Ruder hinten. Denkt man, hä? Das soll was ausmachen? So ein Ruder? Ja, das lenkt diesen Koloss. Und ein großer Wald, in Flammen stehend. Da denkt man, wer hat das denn bitte angerichtet? Wisst ihr wer? Der. Hä? So ein kleines Streichholz? Kann doch nicht so ein Wald in Brand setzen, doch. So eine Power. Und ihr merkt, die ersten beiden Bilder beschreiben die Lenkungskraft der Zunge. Und das erleben wir doch alle immer wieder, bewusst oder unbewusst. Wir trauen uns eben Schritte zu. Wir glauben, dass wir Herausforderungen überwinden können, Hindernisse, weil jemand gesagt hat, ich glaube an dich, ich traue dir das zu, ich stehe hinter dir, du hast das drauf. Ein anderes trauen wir uns nicht zu, wir vermeiden es, weil wir entmutigt worden sind. Und das dritte Bild hier, verheerende Konsequenzen im negativen Sinne. Eine Zunge richtet einen Brand an und der ist nicht mehr zu löschen. Hat die Zunge wirklich so eine Kraft, solche Auswirkungen hervorzubringen? Ja. Und ich würde euch am liebsten die absolute Fülle aller Verse irgendwie vor Augen führen. Die Bibel spricht an so vielen Stellen davon, was für Auswirkungen unsere Worte haben. Das ist mir so wichtig, dass wir uns dessen heute erstmal bewusst werden. Manchmal sagt man, ja, habe ich ja nur so gesagt, habe ich nicht gemeint. Aber du hast den Pfeil erstmal geschossen, wenn es ein Pfeil war. Und ob du ihn gemeint hast oder nicht, der ist erstmal raus. Da kann ich auch nicht sagen, ey komm, ich habe das jetzt nicht so gemeint, dass du da tot liegst. Steh doch mal wieder auf. Wenn man erstmal geschossen hat, dann hat man erstmal geschossen. Und das sind die Auswirkungen. Das sind die Auswirkungen der Worte. Die haben so eine Kraft, so eine Macht. Und darüber spricht die Bibel, über verschiedenste Auswirkungen. Wenn jemand meine, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Dann können wir uns den Gottesdienst abschminken hier. Den müssen wir gar nicht mehr stattfinden lassen. Okay. Also hat das auch viel mit meiner Zunge, mit meinen Worten zu tun. Des gerechten Zunge ist kostbares Silber, der gottlosen Verstand aber ist wie nichts. Die gerechten Lippen erquicken viele, erbauen, bringen zum Aufblühen. Aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. Viel Gutes bekommt ein Mann durch die Frucht seines Mundes. Ist das nicht herrlich? Wie du redest, bringt entsprechende Frucht hervor. Du kannst Worte des Lebens bringen und daraus entsteht Frucht. Es baut Frucht, es wächst etwas. Und du kannst es ernten. Da kommt Frucht. Durch das, was du sprichst. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Und das ist doch so wohltuend, oder? Solche Worte zu hören. Manchen geht es schon besser, wenn sie solche Worte hören, obwohl sie noch krank sind. Die sind wie innerlich wieder aufgebaut, geheilt, gestärkt. Herrlich. Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfällt, über den kommt Verderben. Das sind ein paar Auswirkungen. Eine linde Antwort stillt den Zorn, ein hartes Wort erregt Grimm. Der weisen Zunge bringt gute Erkenntnis, aber der toren Mund speit nur Torheit. Eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Ich glaube, ihr habt es verstanden, oder? Also, wir können ja eigentlich wählen. Segen, Leben, Frucht oder Fluch, Tod, Verderben. Wir haben es in der Macht unserer Zunge. Leben und Tod. Jakobus sagt, aus einem Munde kommt Leben und Loben und Fluchen. Aus einem Munde. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt doch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen und sagen, natürlich nicht, das geht ja nicht. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven, ein Weinstock Feigen tragen? Natürlich nicht. So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben? Natürlich nicht. Da sind wir uns doch ganz einig, Jakobus. Und er sagt aber, ein Mund, aus dem kommt Loben und Fluchen? Und dann sagt er, nein, so soll es nicht sein. Wir sind zwar zu beidem in der Lage, mit unseren Worten aufzubauen oder eben niederzureißen. Und dann könnten wir sagen, okay, so ist es halt. So sind wir eben. Ist ja auch häufig so eine Reaktion, ne? Ja, so bin ich eben. So, kannst machen, was du willst. Es ist ja, wie es ist. Ja, so ist es auch häufig. Aber soll es so bleiben? Und die Bibel sagt nein. Jakobus sagt nein. So soll es nämlich nicht sein. Wie ist es denn möglich, unsere Zunge im Zaum zu halten? Wie ist es möglich, nicht nur irgendwie sie zu lenken und zu beherrschen, sondern sogar sie so einzusetzen, dass sie Leben und Frucht bringt? Wie ist das möglich? Lukas sagt etwas Herrliches dazu. Er sagt im 6. Kapitel, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, wo hervor? Aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Also hat das viel zu tun mit dem, was in uns ist. Damit steht und fällt es. Das, was aus uns rauskommt, hängt damit zusammen, was in uns drin ist. Ist eigentlich ganz normal. Ist ja wie bei einer Ketchupflasche auch. Wenn man die drückt, kommt kein Senf raus. Und was für einen Senf geben wir manchmal ab? Aber womit hängt das denn zusammen? Das hängt damit zusammen, was in uns drin ist. Was ist denn in uns drin? Machen wir uns das eigentlich bewusst? Und ich möchte euch heute sagen, es ist nicht eine Frage der Disziplin, wie du mit deinen Worten umgehst. Du kannst dich noch so zusammenreißen, dann gelingt es dir mal mehr, mal weniger. Es steht und fällt mit unserer Gottesbeziehung. Was ist in mir drin? Lebe ich nah am Herzen Gottes? Dann ist mein Herz auch erfüllt von ihm. Unser Reden ist entsprechend auch gefärbt, geprägt. Wenn wir uns davon füllen lassen, von seiner Liebe, dann sind wir in der Lage, liebevoll zu reden. Aus der Liebe Gottes heraus eben, die in uns ist, nicht aus meiner Liebe. Und unser ganzes Reden, unser Leben, jeder einzelne Bereich, auch unser Tun und Lassen, unser Reden, unser Denken, das gehört ja nun mal Gott. Das war ein Eindruck in der Gebetszeit vorm Gottesdienst heute. Es war wie, es fließt etwas vom Thron Gottes, was für uns ist und was wir weitergeben dürfen. Aber es ist ja nicht, weil wir jetzt hier so die Glaubenshelden sind und ich sag mal, ich presse das mal aus mir raus, sondern weil ich das empfange. Und was ich empfange, das kann ich weitergeben. Was ist in mir drin? Reiße ich mich zusammen und kriege das irgendwie gebacken? Nein. Was lasse ich denn in mich hineinrufen? Das darf aus mir heraushallen. Genau das. Und was ist das denn, was Gott über mich spricht? Lass uns darüber mal einen Moment nachdenken. Was spricht Gott über dich und mich? Was sind das für Worte, die er über dein Leben sagt? Also wir wissen auf jeden Fall aus Römer 8, es sind keine Worte der Verdammnis. Die schon mal nicht. Die kommen von Menschen, aber nie von Gott. Manchmal kommt jemand zu mir und sagt, könnte das Gott sein? Nein, das ist auf keinen Fall Gott. Weil er verdammt nie. Er verdammt nie. Was sind das denn für Worte, die Gott spricht? Worte des Lebens. wurde von Gnade, wurde von Barmherzigkeit, wurde von Freude. Er singt über dir, er ist stolz über dich. Und wenn wir das alles mal vor Augen führen, was sind das denn bitte für Messages? Was ist das für eine Wahrheit? Die Jünger haben zu Jesus gesagt, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Alle anderen verlassen dich. Aber wohin sollten wir gehen? Denn du hast... Oh, ist das herrlich oder wie? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er hat ja immer über Ewigkeit gesprochen. Hat er auch. Aber er hat Worte gesprochen, die in die Herzen gingen und Menschen merkten, also in dieser Region hat noch nie jemand was gesprochen. Da ist auf einmal etwas, was anklingt, was eine Resonanz bringt, was mit Leben zu tun hat, was mit Ewigkeit zu tun hat, was nicht von dieser Welt ist, sondern von seiner Welt. Also einen Moment müssen wir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Was sind das denn für Worte, die Gott über dich und mich spricht? Worte des ewigen Lebens, herrlich. Davon können wir nicht genug kriegen. Und dann merkt ihr auch, es geht definitiv nicht um unsere Wortwahl. Ja, wenn wir über unsere Reden nachdenken, manchmal überlegt man ja, Mensch, wie kann ich das jetzt rhetorisch geschliffen, eloquent ausdrücken? Du kannst das noch so eloquent ausdrücken. Wenn keine Liebe drin ist, dann ist es, ja, ist es leer, hohl, dann ist es nix. Ein Satz mit X, dann ist es nix. Wenn keine Liebe drin ist, ist es nichts. Und dann sagen wir, naja, aber ich meine, das war ja gar nicht so schlecht, das klang auch gut. Und dann gucken wir in 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Gebe ich euch mal ganz kurz zwei Verse. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete, also mit Engelzungen wäre ja schon mal gar nicht schlecht, oder? Also Menschenzungen kriegen wir ja hin, aber Engelzungen. Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Gong. Und wenn ich prophetisch rede und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse hätte, und allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte. Und hätte die Liebe nicht? Zero. Nichts. 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 Und ihr merkt wiederum, es ist nicht aus eigener Kraft heraus, sondern was meine Zunge betrifft, hängt es damit zusammen, wie ist meine Gottesbeziehung? Hat er Herrschaft darüber? Darf er mich befähigen, seine Wege zu gehen? Gott schenkt es uns, auch mit anderen liebevoll umzugehen, Worte des Lebens zu sprechen. Wir dürfen es einüben. Wir werden plötzlich sensibler für unser Reden. Und das hängt damit zusammen, dass wir sensibler werden für sein Reden. Wenn wir unsere inneren Antennen ausfahren und merken, wie Gott in mein Leben hineinspricht, das darf auch heraushallen. Dann darf ich ein Resonanzkörper sein. Ich finde das herrlich. Das hängt miteinander zusammen. Wenn du sagst, ach, Gottes Stimme hören ist jetzt nicht so mein Thema, dann möchte ich dich heute mal ermutigen, in dem Bereich etwas mehr zu wachsen und zu gucken, was das mit deinen Worten deinen Mitmenschen gegenüber macht. Wenn du so Gutes in dich hineingesprochen bekommst, da kannst du manchmal gar nicht anders als. Wenn du aus einer Anbetungszeit herausgehst, wenn du aus einer Bibellese herausgehst, aus einem Gottesdienst, dann ist es doch schwer, ne? Demnächst zu sagen, das ist einfach schwer. Das ist genauso schwer, wie wenn ich vom Joggen zurückkomme, dann trinke ich keine Cola und esse Chips. Das geht nicht. Da will man was Gesundes essen. Das ist normal. Ist irgendwie cool, oder? Also je mehr wir uns füllen mit dem Guten, desto mehr hat das Auswirkungen in unserem Alltäglichen. Ich finde das eine richtig herrliche Dynamik. Manchmal fällt es uns aber besonders schwer, Worte des Lebens zu sprechen, wenn uns Unrecht angetan wurde. Und wenn wir sagen, also das hat aber echt wehgetan. Das hat mich auch verletzt. Und dann gilt es uns trotzdem. Das ist ein Leben im entgegengesetzten Geist. Da lesen wir im 1. Petrus, da schreibt Petrus Kapitel 3, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der behüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen, sogar wenn dir Unrecht angetan wird.
Aber dann ist es doch mal höchste Zeit. Und außerdem habe ich schon dreimal hintereinander und jetzt ist es auch mal gut.
Nein. Selbst dann. Mach dich unabhängig davon und abhängig davon. Dann bist du in der Lage. Ihr Lieben, wir haben festgestellt, dass Gottes Worte Macht haben. Und wir sind im Ebenbild dieses wunderbaren Gottes erschaffen. Unsere Worte sind ebenfalls machtvoll. Und wir können bestimmen über Tod und Leben mit unseren Worten. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit Gottes Kraft. Ich möchte uns heute dazu gewinnen, dass wir diese Kraft einsetzen, und zwar ganz gezielt. Ganz gezielt. Um Leben hervorzubringen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann geschieht Leben da und Leben da. Es ist eine klassische Win-Win-Lösung. Es gibt eigentlich nur Gewinner auf allen Seiten, wenn es wirklich gelingt. Und wie gut es ist, Wertschätzung ausgedrückt zu bekommen, das kann man sogar Menschen in ihren Gesichtern ablesen. Habt ihr das schon mal festgestellt? Bei euch oder bei anderen? Sein eigenes Gesicht kann man ja schlecht sehen. Es sei denn, man steht vorm Spiegel und sagt sich Gutes, aber es ist immer besser, dass es in einen von außen hineingesprochen wird. So, es geht hier nicht um positives Denken oder so, sondern es geht um Wahrheiten und um Wertschätzung und die Wertschätzung ausgedrückt zu bekommen. Und wenn ihr Wertschätzung ausgedrückt bekommt, dann macht es sofort was mit euch. Und ich habe mitbekommen, gelesen von einem türkischen Fotografen, Mehmet Genç. Ich kann Türkisch jetzt nicht so gut, also vielleicht spricht man ihn auch anders aus, Mehmet oder so. Er fotografiert sehr gerne Menschen, sehr gerne auch Gesichter. Und auf seinen Trips durch das Amazonasgebiet, Brasilien und Mexiko, da fragte er meist ältere Frauen, ob er ein Foto von ihnen machen dürfe. Und nachdem er das erste Foto geknipst hatte, hat er unmittelbar danach 4 Worte gesagt und ein zweites Foto geknipst. Und daraus hat er ein Bilderband gemacht. Die 4 Worte lauteten folgendermaßen: Du bist so schön. Ja, das hat er nicht vorher angekündigt. Er hat das erste Bild geknipst und hat gesagt: Du bist so schön. Dann: Du bist so schön. Oh, die badet da drin. Du bist so schön. Du bist so schön. Kann man kaum aushalten. Du bist so schön. Und du bist so schön. Und auch du bist so schön. Ja. Und du bist so schön. Ihr Lieben, ist das nicht herrlich? Und wisst ihr, wovon ich träume in unserer Gemeinde, ist von einer Kultur der Wertschätzung. Eine Kultur der Wertschätzung, die einfach ganz normal ist, dass wir darüber gar nicht mehr nachdenken. Ich habe tatsächlich noch niemanden getroffen, der keine Wertschätzung und Ermutigung braucht. Der gesagt hat, also mein Fass ist jetzt voll und das reicht für mein Leben. Nein, sondern Anerkennung, positive Worte, Wertschätzung, das brauchen wir alle. Und es gibt eigentlich kein zu viel, oder? Sagt jemand, oh, lass mal, ey, jetzt muss ich erstmal einen Tag drüber schlafen. Manchmal ist es schwer, das alles anzunehmen. Aber wenn unser Miteinander davon geprägt ist, einander solche Worte der Wertschätzung zuzusprechen, Wertschätzung in Form auch von Wahrheiten Gottes, das ist übrigens identisch, aber muss gesondert erwähnt werden, dann blühen wir auf. Das eine ist, ich sage dir das, was ich in dir wahrnehme. Und das andere ist, ich sage dir Wertschätzung, Wahrheiten Gottes. Die sage ich dir einfach. Und das ist das Wort Gottes ja voll. Das ist total voll. Du bist wunderbar gemacht. Und dann kannst du aus Psalm 139 anfangen. Und wenn ich dir das sage, dass du wunderbar gemacht bist, ja, das Gesicht sehe ich jetzt nur. Ja, das und genauso auch andere Wertschätzung. Das ist einfach total normales, weil wisst ihr, wenn wir Wertschätzung mehr und mehr Raum geben, was dann weniger Raum hat? Neid, Missgunst, Kritik. Irgendwie freut man sich mehr miteinander. Und Leben blüht mehr auf. Und ich finde, dass wir in unserer Gemeinde schon richtig gut unterwegs sind. Wollen wir da stehen bleiben?
Nein, das wollen wir nicht.
Wir wollen weiter wachsen. Das wünsche ich mir, so eine Kultur. Und es ist ja sogar so, wenn ich von Win-Win-Lösung spreche, dass das auf einmal etwas macht, was Gott noch obendrauf packt. Das ist so wie, es ist doch schon gut für beide. Also Wertschätzung auszudrücken ist schon so ein kleines Fest, was wir hier feiern. Aber dann toppt er das nochmal. Und zwar lesen wir in Epheser 5, achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Also auch in einer Zeit, in der viel Böses gesagt wird. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das geschieht, indem ihr, und jetzt sind drei Punkte. Der erste Punkt hat mit meiner Zunge zu tun. Indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert, indem ihr Worte der Wahrheit über euch aussprecht. Geistliche Wahrheiten, geistliche Lieder. Also, wir können auch einander mal was zusingen, finde ich auch nicht schlecht. So, aber von mir werdet ihr das nicht so viel hören, nur in der Familie, so im innersten Kreis mache ich das manchmal. Da singe ich gerne, aber der Gesang ist auch nicht immer so wertgeschätzt. Aber so, es kommt ja auf den Inhalt an. Wir können es uns zusingen, wir können es uns aber auch zusprechen. Gebete, Psalmen, Loblieder, Dinge, die wahr sind. Was ist da denn bitte hier apropos Win-Win-Lösung, oder? Wenn wir unsere Worte so einsetzen, Worte der Wahrheit, der Ermutigung, dann geschieht sogar noch etwas, dass ich mit dem Heiligen Geist gefüllt werde. Ist das abgefahren oder wie? Wer möchte mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, immer wieder neu? Super, dann wissen wir, wie es geht. Dann erstrecke ich mich jeden Tag aus. Und ich sage, füll mich, Heiliger Geist, füll mich neu. Du bist ja gefüllt mit dem Heiligen Geist im Moment des Gläubigwerdens. Wenn ein Mensch dein Leben Jesus Christus anvertraut, dann nimmt der Heilige Geist in dir Wohnung. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Du hast einen Mitbewohner, der nie wieder auszieht. Preis den Herrn. Das ist das Beste, was es gibt auf Erden. Und dennoch müssen wir immer wieder neu gefüllt werden mit dem Geist Gottes. Und wie werden wir das? Unter anderem, indem wir Worte der Wahrheit einander zusprechen. Indem wir uns ermutigen. Indem wir uns wertschätzen. Ich finde das herrlich. Und irgendwie liegt der Gedanke ja auch nicht so weit entfernt, wenn wir darüber nachdenken. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Der ist durch und durch Leben, und zwar gelingendes, aufblühendes Leben. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, wozu ist er eigentlich gekommen? Um Leben in der Fülle zu bringen. Und zwar in solcher Fülle, dass es aufblüht, dass es überfließt. Dass es ein Wohlgeruch ist. Solche Fülle. Von daher finde ich, ist es naheliegend, dass der Heilige Geist da mittendrin ist, wo wir so miteinander umgehen. Worte zum Leben einsetzen. Ich möchte gerne abschließen mit einem sehr bewegenden Beispiel. Der große Erfinder Thomas Alva Edison. Woran denkt ihr bei Edison? Ja, der geht euch ein Licht auf, ne? Ja, der hat unter anderem die Glühbirne erfunden. Und er ging in die Weltgeschichte ein. Mit seinen 84 Lebensjahren meldete er 1093 Patente an. Etablierte sich als Geschäftsmann, vermarktete seine eigene Erfindung so gekonnt, dass der Ruf dieser Erfindung bis in die heutige Zeit hallt. Das ist mal ein Lebenswerk. Was für ein Genie! Ausschlaggebend für seine Entwicklung war jedoch die Sicht und die Worte seiner Mutter über ihn. Und jetzt nehme ich euch mal in eine Geschichte rein. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr: Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zum Lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas: Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selber. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es, öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben: Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang. Und er schrieb in sein Tagebuch: Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Und nun muss man wissen, dass Edison tatsächlich unter einer Beeinträchtigung seiner Hörleistung aufgrund einer Kinderkrankheit litt. Und offenbar führte diese Fehldeutung zu dieser attestierten Minderbegabung. Aber seine Mutter hatte einen anderen Blick. Sie war nicht nur beschützend und weitsichtig, sondern sie hat gemerkt, dass hier Worte des Todes gesprochen wurden. Und das hat sie nicht zulassen können. Und deswegen hat sie ihre Worte ganz bewusst gewählt und hat Worte des Lebens gesprochen. Und was hat das mit diesen Menschen gemacht? Es sind einfach nur Worte. Wirklich nur Worte? In der Regel sind wir so viele tötenden und entmutigenden Worten ausgesetzt. Die werden so häufig in unser Leben hineingesprochen. Lasst uns doch Menschen sein, die mit unseren Worten Leben bringen. Und ich würde euch bitten, am besten gleich heute. Ihr könnt nach dem Gottesdienst gleich ganz praktisch werden. Lasst das doch mal einfach eine Zeit sein, wenn manche sagen: Oh Mensch, ist mir ein bisschen künstlich, macht nichts. Kann mal ein bisschen künstlich sein. Manche sagen, es ist mir ein bisschen zu oberflächlich, wenn die so gastfreundschaftlich in Amerika sind. Macht nichts, tut total gut. Tut super gut. Es fühlt sich einfach angenommen und willkommen. Ihr Lieben, wir kennen uns ja hier. Sprecht doch einfach mal nach dem Gottesdienst Worte der Wertschätzung, der Anerkennung ineinander. Macht es doch einmal. Also ich weiß, wie eure Gesichter dann aussehen werden. Also auch nicht zu verachten. Und vielleicht können wir dann gleich weitermachen, wenn wir zu Hause sind. Manchmal fällt uns das leichter mit Leuten, die wir nicht so häufig sehen. Wie ist es denn im innersten Kern? Zu Hause. Wo du vielleicht heute Morgen noch genervt warst. Könnte theoretisch, aber vielleicht eher nicht. Aber könnte sein. Und dass du Worte der Wertschätzung aussprichst. Oder morgen auf Arbeit. Ja, und dann guckt man ins Gesicht deines Kollegen. Und jetzt gebe ich dir einen Praxistest für die nächste Woche. Such dir mal eine Person aus, die du ganz bewusst und gezielt, zielführend wertschätzt. Eine Person. Ja, das überlegen wir jetzt mal. Eine Person. Und ich garantiere dir, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen hier, dass es etwas mit der Person und mit dir macht. Und dann sag mir gerne nächsten Sonntag einmal Bescheid. Ja? Also ich würde das sehr gerne hören. Wir machen mal einen Praxistest. Und guck mal, was hat das für eine Auswirkung? Ihr müsst euren Fotoapparat nicht mitnehmen. Ne? Oder ich meine euer Handy. Ne? Das wäre natürlich auch cool, aus der Hüfte geschossen mal kurz. Und dann. Das müsst ihr aber nicht machen. Aber lasst uns doch die Kraft unserer Worte zum Leben einsetzen. Ich möchte, dass wir gerne kurz innehalten. Und bevor wir gleich ein Lied singen, dass wir einfach einmal uns kurz besinnen. Und dass wir unser Herz Gott neu hinhalten. Und sagen: Herr, füll du uns doch neu. Berühre doch mein Herz, dass es in meinem Herzen voll ist. Und wovon mein Herz voll ist, davon geht doch auch mein Mund über. Dass wir unser Herz Gott hinhalten. Und Gott schenkt uns vielleicht dann auch ganz gezielt eine Person, die wir wertschätzen dürfen, wo er vielleicht auch schon was vorbereitet hat. Lass uns unser Herzen neu hinhalten, einmal kurz stille werden.